Also Glück ist ja schon ein weit verbreiteter Wunsch irgendwie so, ja. Es gibt Glücksforscher, habt ihr das gewusst, die wirklich auf wissenschaftliche Art und Weise versuchen rauszukriegen, was macht uns denn glücklich, was ist denn überhaupt Glück. Es gibt sogar einen Staat, das schallt hier so ein bisschen. Okay. Es gibt sogar einen Staat, der hat das als Grundrecht in seine Verfassung mit reingebracht. Bhutan. Kennt ihr das? Südostasien irgendwo. Interessant. Was Glück ist und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen. Es gibt sogar Ärzte, die sich damit beschäftigen hier. Den kennt ihr vielleicht. Von Hirschhausen, ja, der ist auch im Fernsehen als Moderator und so weiter, hat hier ein Buch geschrieben, Glück kommt selten allein, da versucht er das auf humorvolle Art und Weise so ein bisschen zu bearbeiten. Also wer Lust hat, kann da mal reingucken. Also es gibt Leute, die sich damit beschäftigen und wir möchten uns damit beschäftigen. Wann hörst du denn den Spruch, oder vielleicht hast du ihn schon mal selber gesagt, da habe ich aber Glück gehabt. Ihr dürft das sagen. Interaktiver Gottesdienst. Bei was denn? Wann hast du Glück gehabt?
Bei jeder Gelegenheit.
Bei jeder Gelegenheit, okay. Ja?
Ich habe Glück gehabt, dass ich Jesus kenne.
Oh, das ist ein frommer Spruch. Jawohl, das ist natürlich ein großes Glück. Natürlich.
Ich habe Glück gehabt, als ich hier neulich fast
einen Unfall gehabt habe. Oh ja, ein Unfall fast gehabt, genau. Da hatte ich auch vor einigen Wochen ziemliches Glück gehabt. War ich auf einer vierspurigen Bundesstraße irgendwie so und dann habe ich gedacht, ich muss nochmal die Spur wechseln, weil ich gedacht habe, ich fahre besser den anderen Weg. Und man lernt ja dann in der Fahrschule, ne, Schulterblick, ne, kennt ihr noch alle, ne? Und den habe ich halt nicht gemacht, gell? Und auf einmal ein Hupen neben mir so. Gott sei Dank bin ich langsam gefahren und es war noch so eine Standspur oder so eine Busspur nebendran und es ist nichts passiert. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Oder Lotto, wenn man Lotto gewinnt. Ne? Das ist so das Typische. Da hast du aber Glück gehabt, wenn du im Lotto gewonnen hast. Ne? Dürfen wir als Christen Lotto spielen? Weiß ja gar nicht. Gell? Gut, theologische Frage. Sie meinte, wenn man das Geld dann an die Gemeinde spendet, dann darf man spielen. Okay, gut, wollen wir nicht gerade ausführen. Als Kind, also ich habe ja nie Taschengeld gekriegt, ne, von meinen Eltern. Eine Runde Mitleid, genau. Und dann fand ich das total, also da hatte ich richtig Glück gehabt, dass ich ein 5-Mark-Stück mal auf unserem Grundstück gefunden habe. Also wir hatten keinen richtigen Bürgersteig, das war so Gras. Und da hat ein 5-Mark-Stück gelegen. Das war für mich damals ein Haufen Geld. Was für ein Glück. Und noch größeres Glück war, Monate oder Wochen später habe ich nochmal ein 5-Mark-Stück gefunden. Und ich glaube, das mal, ich weiß es nicht genau. Was für ein Glück, oder? Ich will das mal hier symbolhaft mal hier hinkleben. In unserem Kulturkreis ist es ja so, wann hat man Glück? Wenn man reich ist, wenn man kein Leid hat, wenn man gesund ist, wenn man von Menschen geliebt und anerkannt ist, oder? Dann hat man Glück. Was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel dazu, was Glück ist? Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt mal gucken, ob meine Lesebrille besser ist. Ja. Im Alten Testament gibt es sogar einen Glücksgott. Das war ein Nachbarstaat von Israel. Gad hieß der, aber den wollen wir jetzt mal vernachlässigen. Aber was sagt denn das Alte Testament zu Glück? Das heißt, auf Hebräisch Aschar, wird auch mit Heil oder Wohl übersetzt und wurde so als Einleitung für Segensformeln und Glückwünsche verwendet. Glück, dem der, glücklich der. Und die Voraussetzung für das Glück war, und das ist so der Unterschied zum Segen Gottes, das Handeln des Gläubigen, indem er einfach den Anweisungen der Tora, also des Gesetzes, bewahrt hat und auch getan hat. Dann hat man Glück. Beispiel, Psalm 1, einer meiner Lieblingspsalmen. Was steht da? Ah, ihr wisst das schon, ja. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Der sich einstellende Zustand des Glücks ist dann nach außen hin für alle deutlich sichtbar. Denn es heißt weiter, oh, das ist ein toller Vers, erst wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Boah, das hätte ich auch gern. Glück ist für jedermann erkennbar. Doch meine Frage ist, können wir immer erkennen am Umstand, ob wir Glück haben oder nicht? Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Essay von Christian Morgenstern euch zukommen lassen, der etwas über Glück und Unglück sagt. Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten, du Ärmster, dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück. Der Landmann antwortete, wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn, erst läuft dir das Pferd weg, dann bringt es noch ein zweites mit. Was hast du bloß für ein Glück? Der Bauer schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das Glück bedeutet. Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten. Dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten, welch ein Unglück. Wenn jetzt hier die Geschichte zu Ende wäre, wäre es wirklich ein Unglück, gell? Aber die Geschichte geht noch weiter. Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn, was für ein Glück. Der Sohn wurde nicht eingezogen. Glück und Unglück, sagt Christian Morgenstern, wohnen eng beisammen. Wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Glück ist. Ja, wer sagt denn uns, die wir Jesus nachfolgen, was Glück und was Unglück ist? Wenn ich jetzt in der Kinderstunde wäre und würde das fragen, na, wer sagt uns, was Glück und Unglück ist? Ja, genau, die Antwort ist meistens richtig, gell? Jesus. Jesus sagt uns, was Glück und was Unglück ist. Jesus schreibt fest, was wahrhaftiges Glück ist. Und das sieht doch manchmal ganz anders aus, wie wir das meinen, oder? Ich möchte euch die ersten Worte der sogenannten Bergpredigt vorlesen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch da mal reinversetzt und nicht nur mit dem Verstand hört, sondern auch mit dem Herzen. Matthäus 5, ab dem ersten Vers. Als aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Glück heißt hier nicht körperliches und emotionales Wohlergehen. Glück heißt hier nicht, materiell mit allem versorgt zu sein. Glück heißt hier nicht, ein Leben in Harmonie und in Gerechtigkeit zu führen. Was ist das für ein Glück, das Jesus hier meint? Der griechische Begriff hier, der mit Glückseligkeit übersetzt wird, heißt auf Griechisch Makarios. Und inhaltlich heißt es so viel wie der Besitz der völligen Zufriedenheit. Der Besitz der völligen Zufriedenheit. Da steckt das Wort Frieden drin. Und das spricht mich richtig an, weil in meinem Leben, es gibt ja Überschrift über dein Leben, hast du das gewusst? Es gibt eine Überschrift über dein Leben. Und über meinem Leben hat jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte, dieses Wort Unzufriedenheit gestanden. Rührt aus der Kindheit. Unzufriedenheit. Jesus wünscht mir oder möchte, dass ich im Besitz der völligen Zufriedenheit bin. Makarios. Und dieses Makarios, das unterscheidet sich vom Verständnis der Griechen und auch des Alten Testamentes. In den Seligpreisungen werden nicht die Tugenden herausgestellt, sondern Aspekte einer besonderen Haltung, wem gegenüber? Der Welt gegenüber. Arm sein, Leid tragen, demütig sein, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und nach all diesen Begrifflichkeiten stehen aber Zusagen Gottes. Und die weisen in die Zukunft. Es wird ja den Christen manchmal so nachgesagt, ja, so, der christliche Glaube ist so ein Jenseitsglauben irgendwie so, ja. All das Schöne wird so das nächste Leben irgendwie so. Ja, hat schon seine Berechtigung. Aber ich glaube, besonders die westliche Christenheit fällt gerade von der anderen Seite vom Pferd, ja. Dass wir zu sehr diese Welt vielleicht schön finden. Heilszusagen Gottes, die in die Zukunft weisen. Denn es heißt, denn sie werden getröstet werden. Denn sie werden das Land erben. Denn sie werden gesättigt werden. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Denn sie werden Gott schauen. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und sie werden im Himmel einen Lohn empfangen. Und diese Verheißungen liegen in der Zukunft. Manches wird sich vielleicht schon in diesem Leben erfüllen, aber manches auch erst, wenn wir unseren letzten Atemzug hier auf dieser Welt ausgeatmet haben und im Reich Gottes sind. Aber es ist nicht nur etwas Zukünftiges, sondern auch etwas, was Einfluss hat auf unsere Gegenwart. Denn es heißt hier, wir sind jetzt schon ein Teil des Königreiches. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und deswegen können wir uns jetzt schon freuen, trotz der Armut, wenn wir welche haben, trotz der Ungerechtigkeit, trotz der vielen Gründe, da sind wir vielleicht eher dabei, die uns traurig machen, wo wir Trost brauchen. Trotz von Verfolgung und Schmähungen, wo wir hier, glaube ich, in der westlichen Welt auch nicht so viel spüren. Zu wissen, was in der Zukunft mit Sicherheit eintritt, das verändert uns. Unsere jetzigen Einstellungen, vielleicht zu Umständen, wie wichtig nehmen wir was, zu Bewertungen, kennt ihr das? Ich komme in eine Situation rein, in ein Gespräch oder wie auch immer, boah, und gleich kommt meine Bewertung hier rein. die Sicht auf das Zukünftige, auf das, was Gott uns verheißen hat, egal wie die Umstände sind, kann meine Bewertung verändern. Und Jesus hat uns diesen Weg vorgezeigt. Beispiel, Hebräer 12, die ersten beiden Verse, da steht Folgendes. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, jetzt kommt's, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus freute sich, was sein Leidensweg hier auf dieser Welt bewirken würde. Was? Erlösung, Errettung, Freiheit, Friede und ewiges Leben für jeden Menschen, der es annimmt. Mose ging auch diesen Weg. Hebräer 11, ab Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Also Mose hat wirklich ein gutes Leben gehabt, ja. Beste Ausbildung, reich ohne Ende, Königssohn oder Sohn einer Pharaontochter. Aber er ist diesen Weg nicht gegangen. Indem er die Christus war ja noch gar nicht da, auch interessant, gell? Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Jesus als auch Mose haben Leid und Schmerz ertragen, haben es auch nicht irgendwie komisch umgedeutet, das gibt es ja in unserer Zeit heute auch. Und haben diese momentane, schmerzvolle und leidvolle Situation nicht kurzsichtig gesehen. Nicht kurzsichtig gesehen. Bin sehr kurzsichtig. 20 Zentimeter. Sie haben nicht auf das Kurzsichtige gesehen, sondern auf das Weitsichtige. Sie haben in die Ferne geschaut. Nicht das Kurzsichtige, das Weitsichtige. Kann es uns helfen? Mose sah da nicht auf diesen Jetzt-Reichtum hier, jetzt kann ich es schön haben, sondern sah auf die zukünftige Belohnung. In Mose, Hebräer 11, Vers 25, da steht was von einem zeitlichen Genuss der Sünde. Finde ich interessant. Ich ziehe da zwei Informationen draus. Einmal, Sünde kann man genießen. Habt ihr das gewusst? Macht schon Spaß irgendwie, ne? Sünde. Das zweite ist aber, dass dieser Genuss zeitlich begrenzt ist, hier auf dieser Welt. Wie alt werden wir? 80 mittlerweile. Die Frauen meistens schon 90. Ne? Zeitlicher Genuss der Sünde. 80, 90 Jahren stehen der Ewigkeit Gottes gegenüber. Gottes Gegenwart auf ewig zu genießen. Auch Paulus ist da ein Vorbild für mich und vielleicht für uns alle. Was hat der alles durchmachen müssen? Es gibt eine Schriftstelle, da zählt er das auf. 2. Korinther 11, ab den Versen 23. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wow, Paulus, was für ein Unglück musstest du da erleben. Und da wundert es mich nicht, dass er begehrt, sein Zelt abzubrechen und bei Jesus zu sein. Wie sehen denn unsere Leiden jetzt hier in der westlichen Welt im Jahr 2022 so aus? Wir sind vielleicht ganz froh, dass wir vor 2000 Jahren und nicht unter diesen Umständen leben mussten. Was für ein Glück, oder? Paulus kommt aber zu zwei bemerkenswerten Schlussfolgerungen. Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, anders übersetzt, nichts wert sind, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das, was wir jetzt leiden, ist so gut wie nichts wert gegenüber der Herrlichkeit, dem Wert der Herrlichkeit, die wir einmal haben werden, wenn wir bei Gott sein dürfen. Und deswegen sagt er in Philipper 1, Vers 23, ich habe es schon angedeutet, ich habe Lust, anders übersetzt, ich bin richtig begierig. Oh, hast du mal so richtig Begierde gehabt, was weiß ich, so 50 Kilometer Fahrrad fahren und dann so ein richtig schönes alkoholfreies Weizenbier, so, hm? Boah, das so richtig gierig, ziehst du es runter. Die Männer grinsen, sie wissen, was ich meine. Ich habe Lust, ich habe richtige Gier abzuscheiden. Wer von uns hat das? Danke für eure Ehrlichkeit. Fragt sich mal, warum. Ist mein Gedanke wert. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, um vieles mehr besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötig um euretwillen. Nicht die Annehmlichkeiten dieser Welt, nicht das Nichtvorhandensein von Leid, nicht bei Menschen gut anzukommen, ist sein Glück, sondern, was ist sein Glück? Jesus allein. Ist seine Begierde, seine Lust, sein Glück. Ich möchte jetzt nochmal die Parallelstelle zu den Seligpreisungen aus dem Matthäus in Lukas vorlesen. Und da ist es noch ein bisschen krasser. Und ich möchte es einfach, ja, dass wir uns das mal auf uns wirken lassen. Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Steht nicht Armen im Geist. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Da steht nicht, nach was wir hungern. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Und jetzt geht's aber noch weiter. Jetzt wird's umgedreht. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Was ist Glück? Manche verbinden damit Wohlergehen, materiellen Wohlstand, Anerkennung bei anderen Menschen. Jesus hat eine andere Definition von Glück. Makarios. Er spricht vom Besitz der völligen Zufriedenheit. Und ich stelle mir die Frage, welchem Glück eifere ich denn nach? Welchem Glück eiferst du nach? Und damit spreche ich besonders uns als Christen jetzt in der westlichen Welt an. Was hast du für ein Verständnis von Glück? Die Bibel geht weiter, wo die Apostel sich gefreut haben, als sie geschlagen wurden. Da heißt es, Apostelgeschichte 5, Vers 41, vom Hohen Rat fort, vorher wurden sie geschlagen und bedroht und so weiter, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Boah, kriegen wir das hin? Aus eigener Kraft bestimmt nicht. Sie waren fröhlich, weil sie für Jesus gelitten haben. Und ich habe mich gefragt, wo erlebe ich das denn annähernd? Wenn ich vielleicht mal anderen Menschen versuche, das Evangelium irgendwie beizubringen. Oder ich gehe ab und zu jetzt auf die Straße und ja, spreche da fremde Menschen an. Wenn du dann abgelehnt wirst, ist das schon Verfolgung? Wir sollen fröhlich sein. Total angesprochen hat an dieser Lukas-Stelle war dieses Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Oh. Harmoniebedürftiger Mensch, richtig angesprochen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Menschen nicht gut von mir reden. Wenn die mich nicht mögen. Jesus sagt, wehe diesen Menschen. Und dann stelle ich mir die Frage, wie lebe ich denn? Lebe ich richtig? Ich will mich auch mal freuen, wenn die Menschen nicht gut über mich reden und ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Was ist deine Definition von Glück? Und ich würde gern dass die weltliche Definition von Glück Jesu Definition von Glück. Bist du dabei? Amen.